Herzlich willkommen zur heutigen Episode des Praxisflüsterer Podcastes. Heute ist wieder mal eine Dental Late Night Show und zwar vom Oktober 2025, Abzockfallen eines Zahnarztes. Gemeint ist es, wo ein Zahnarzt, eine Zahnärztin mit seiner oder ihrer Zahnarztpraxis ja am besten abgezockt wird. Wir haben es extra ein bisschen überspitzt formuliert, aber es gibt da so ein paar Hinweise, so ein paar Zugänge, die man sehr leicht ergründen kann. Das haben mein Co-Host mit mir, Dr. Stefan Helker aus Herne, und ich, Christian Henrizi, einmal tiefer gelegt und gehen über die vier wesentlichen Punkte einmal rüber. Ich glaube, es ist wirklich eine Stunde oder eine knappe Stunde, die man sich auf jeden Fall reinziehen muss. Und damit kann man sehr, sehr viel Geld sparen mit ganz konkreten Hinweisen, wie mach dies und mach nicht das. Das ist genährt aus unserer wirklich mehrere Jahrzehnte langen Erfahrung. Also insofern viel Spaß beim Reinhören. Ich bin, wie gesagt, Christian Henrizi und bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und los geht's, ab ins Gespräch. Ja, moin Stefan. Hi.
Jo, moin. Hi.
So, heute wieder in alter Frische, in alter Pünktlichkeit, in preußisch-westfälischer Pünktlichkeit, wie wir es schon immer eigentlich jahrelang gemacht haben. Ja, Stefan, erzähl mal, wie geht's dir heute?
Ja, gut, nachdem Amazon unseren ganzen Laden gecrashed hat heute, nichts mehr ging, weder Telefon noch Internet noch Netzwerk. Heute war ja wirklich einer der größten Internet-Blackouts, die wir, glaube ich, seit vielleicht ever sogar hatten. Also du hast nichts davon mitbekommen, hast du gerade gesagt. Also die Leute, die jetzt heute, keine Ahnung, die in irgendeiner Art und Weise mit Amazon Cloud Services arbeiten, werden heute einen nicht so entspannten Tag gehabt haben. Es war ja heute so zwischen 7 Uhr und 13 Uhr war das, also 6 Stunden lang. Und ja, ich habe heute ziemlich viele Brände gelöscht und ziemlich viel versucht irgendwie zu managen. Und dann haben wir noch ein bisschen gerade an einer Fortbildung gearbeitet für nächste Woche. Da bin ich auf einem Event von der Wilma Mildner. Und gleichzeitig ist das auch einer der Vorträge auf unserem Event Dentistry and Beyond am 21. November hier bei uns in der Klinik. Übrigens, ne, wenn ihr hört und Bock habt, wir haben jetzt noch 10, 15 Tickets über. Ne, da werden wir viel über das Thema Praxiswachstum reden. Ich weiß nicht, Christian, hast du vielleicht schon mal gehört? Scaling Up, kennst du ja, ne? Und wir haben ja den Gründer von Scale Up Europe da, den Nicolai Dardani. Der kommt für 2 richtig geile Vorträge. Habe ich so Bock drauf. Ist einer der größten Speaker, die wir bis jetzt so geholt haben. Ist ja schon eine Größe in Europa. Ja, und ich erzähle ein bisschen was über, witzigerweise, passt ja auch als Thema, hatten wir, glaube ich, auch schon mal, über High-Performance-Habits. Mal so wirklich echt überlegt, was sind denn so die wichtigsten Sachen, die ich in meinem Leben strukturell geändert habe, um High-Performance zu erreichen? Vom Thema Mindset über Thema Gesundheit, Energie bis hin zum Umfeld, Menschen. Was mache ich so in meinem fachlichen Gebiet? Was habe ich rund um meinen Stuhl sozusagen im OP optimiert? Was habe ich im Unternehmen optimiert? Was habe ich in meinem Umfeld mit meinen Freunden, Familie, Verwandte optimiert? Und da sind jetzt so 50 geile Sachen bei rausgekommen und die erzähle ich dann so in anderthalb Stunden einmal von top to bottom. Ist ganz, ganz spannend. So, und das haben wir heute quasi fertig gemacht.
Ja, cool. Erzähl nochmal, welchen Tag das ist und wie viel Uhr, unter welcher URL man sich da vormerken kann.
Ja, Denta One Events, einfach googeln. Also dann kommt man automatisch auf die Landingpage und das Event heißt ja Dentistry and Beyond. Das machen wir ja schon zum zweiten oder dritten Mal. Nee, zum zweiten Mal. Da siehst du mal, ist das dritte Mal. Wir machen das jetzt immer jedes Jahr. Das ist ein cooles Event und findet am 21. und 22. November in der Denta One Clinic statt. Und da kann man sich halt anmelden. Das ist ein 2-Tages-Event. Sind noch weitere Speaker. Alex ist da mit dabei. Der erzählt was über Marketing. Laura und Michelle erzählen was über Recruiting und Personalgewinnung. Und ich erzähle eben so ein bisschen wieder das Thema Unternehmertum und Nikolai halt auch. So, und das ist dann mit einem geilen Abendevent bei uns in der Klinik. Cooles Netzwerken. War letztes Jahr ein mega Event mit DJ abends. Ist richtig, richtig cool.
Ja, cool. Ja, klasse. Also ich kann es ja nur empfehlen. Das, was ihr macht und das, was von euch kommt, das ist stets immer auf dem Punkt und das ist kein alter Wein in neuen Schläuchen oder so. Es ist wirklich immer etwas Neues, immer etwas Cooles. Also das muss ich wirklich sagen, ihr habt einen hohen Qualitätsanspruch und das kann ich auch wirklich hier nochmal ein Shootout machen. Das ist wirklich immer spitze, was ihr macht. Ich war ja auch schon ein paar Mal bei euch in der Klinik und auf jeden Fall haben wir ja auch schon zusammen Events gemacht und ich glaube, da ist keiner nach Hause gegangen, der irgendwie enttäuscht war, weil wir immer irgendwie abgeliefert haben. Und trotz der ganzen Arbeit, ich glaube, die Folien, die müssen A, aktuell sein und B, auch wenn der letzte Vortrag in einer Vortragsreihe 2 Wochen her ist, dann werden die eigentlich nochmal angepackt und aktualisiert. Also so kenne ich das, wenn man einen Anspruch an sich selber hat.
Ich habe 40 Stunden reingesteckt in diesen Vortrag, ne? Also eigentlich ist das geisteskrank. So, eigentlich, ich habe mir heute wieder gesagt, ey, warum tust du dir das an? aber ich habe irgendwie, ich denke mir, das machst du jetzt einmal richtig geil, so, und dann kannst du es dann wieder weiterverwenden und dann beim nächsten Mal denke ich wieder, jetzt bin ich wieder alt, muss wieder neu machen. So, das ist immer dieses Anspruchsdenken und eigentlich bin ich ein viel zu teurer Referent. Ich müsste mir eigentlich jemanden einkaufen, der das irgendwie erzählt, aber in dem Feld gibt's halt keinen. Und dann mache ich es dann doch wieder irgendwie selber. Aber ja, das kommt immer den Leuten dann zugute und bis jetzt haben wir immer mega Feedback bekommen und ich glaube, es gab echt noch keinen, der gesagt hat, ey, ganz ehrlich, euer Event hier, das würde ich nicht nochmal machen oder war overpriced. Also, das lohnt sich schon. Und es ist immer wirklich was, was andere nicht machen. Das ist immer das Wichtigste, ne? Dass du nicht dich in diesen Brei einreißt, wo du, keine Ahnung, zum dritten Mal den gleichen Referenten mit dem gleichen Vortrag hörst. Das gibt's bei uns halt nicht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Was mich nochmal interessiert, AWS ist bei euch ausgefallen, eure Klinik stand heute für ein paar Stunden still. Was waren so die 2, 3 größten Brände, die dann aufgetreten sind bei dir, in aller Kürze?
Ja, das Telefon hat nicht mehr funktioniert. Das bedeutet, wir waren quasi nicht mehr erreichbar und das führt natürlich dazu, dass man nicht mehr so gut absehen kann, was passiert denn jetzt eigentlich. Also das ist so, als würdest du, also eigentlich bist du ja nicht blind, weil die Leute kommen ja trotzdem in die Klinik und du behandelst weiter, aber du kannst die Leute nicht mehr anrufen, du kannst nicht mehr davon ausgehen, dass Leute kommen, weil wir viele Leute auch vorher nochmal anrufen, auch für morgen. Wir konnten halt einfach dann unsere Daily-Routinen einfach nicht mehr machen. Auch zum Beispiel heute die Leute für morgen anrufen. Und dann ist das wirklich ein ganz, ganz ungutes Gefühl, wenn du so wirklich nach außen hin keine Connection mehr hast. Das war das Erste. Das Zweite war dann wirklich, dass teilweise dadurch, dass diese Sekundärprovider nicht mehr funktioniert haben, unser Marketing auch gar nicht mehr arbeiten konnte. Also die Leute konnten nicht mehr auf Social Media posten und konnten teilweise die Programme nicht mehr bedienen, wo man denkt so, okay, das sind doch einfach nur Programme, aber das sind alles Programme, die eine Online-Verbindung mittlerweile erfordern. Canva, Prezi, also all diese ganzen Sachen, wenn die keine Online-Verbindung haben, dann sind die tot. So, dann haben die Leute natürlich nach und nach ihr eigenes Handy mit Hotspot und so aufgestellt, aber da kommst du ja ganz am Anfang erstmal nicht drauf. Die erste eine Stunde wussten wir ja gar nicht, dass es AWS ist, weil du denkst ja erstmal, okay, WLAN ist ausgefallen, du gehst in den Keller, du guckst am Server, du fährst den Server runter, fährst den Server hoch, du suchst erstmal nach ganz anderen Sachen, weil das ist ja erstmal das Unwahrscheinlichste, ne? Und du bist dann so panisch und denkst so, warum funktioniert der Laden nicht mehr? Dann denkst du irgendwann, irgendjemand hat uns gehackt, irgendwie sowas. Und irgendwann gehst du auf Google und gibst ein Internetstörung und so und dann kommt sofort dritt. Und dann war relativ schnell klar, okay, ist zumindest mal nicht unser Fault oder ist irgendwas, was nicht bei uns in der internen Infrastruktur ist, sondern es ist extern. Und was dann auch noch ein bisschen schlimmer war so, du dachtest dir so, okay, ist da was Größeres im Gange? Weiß ich, Cyberattacke, Russland, irgendwie Angriff auf unsere Infrastruktur. Also die Zeiten sind so unsicher, dass die Gedanken, weiß nicht, vor 5 Jahren wären die Gedanken nicht dahin gegangen. Jetzt gehen die Gedanken sofort in so eine Richtung. Und dann haben die Leute wirklich so ein bisschen mulmiges Bauchgefühl gehabt. Vielleicht war ich da auch leider ein bisschen schuld dran. Ne? Ich hab dann sogar gedacht, oh, ich habe echt ein ungutes Gefühl. Ob da nicht irgendwie was ist mit Cyberattacke, vielleicht war es das ja sogar. Die werden es ja im Nachgang nicht so verkaufen. Die werden irgendwie sagen, keine Ahnung, da hat irgendjemand auf den roten Knopf bei uns gedrückt, eigentlich ist die Klappe immer zu, aber heute stand die auf und hat da jemand ein Kind zur Arbeit mitgebracht und das hat dann da drauf gehauen und dann ist alles explodiert bei uns. So, die werden ja nicht sagen, keine Ahnung, wir haben einen Datenleck gehabt und da hat ein Cyberhacker sich reingehackt, wenn die nicht machen. Ne?
Oh Mann, ja, das kann ich mir vorstellen. Erstmal die Fehlersuche. Ja, ist ein guter Punkt. Ne? Man weiß ja nicht, woran es liegt, ja. Es könnte der Server sein, es könnte die Internetstabilität sein, das könnten irgendwelche Platinen sein in einem Verteiler bei euch, ja. Also das kann ja wirklich so viel sein, ne?
Ja, aber du hast jetzt wirklich einmal vor Augen geführt bekommen, wie es sich anfühlen würde, wenn hier wirklich Cyberwarfare ausbrechen würde auf einem anderen Level. So, das ist ja schon so, ne? Aber wenn das richtig krass wird, ey, du bist echt relativ, also du bist so krass von deiner Infrastruktur abhängig, da müssen nur ein paar Sachen nicht funktionieren und dann geht halt einfach gar nichts mehr. Dann kannst du einfach nach Hause gehen und gucken, dass das irgendwie repariert wird. Und wenn es nicht repariert wird, dann kannst du erstmal, also dann müsstest du erstmal ganz andere Systeme wieder installieren, also wieder Karteikarten einführen, wieder analog irgendwas aufschreiben. Wenn deine digitalen, also wenn du einen guten Tech-Stack hast, bedeutet das automatisch auch, dass du massiv vulnerabel bist, wenn der ausfällt.
Ja, du siehst ja, je höher entwickelt die Zivilisation ist, desto schneller kannst du sie eigentlich ausknipsen, ja. Also gehen wir mal, 10.000 Jahre zurück. Da wohnten auf der ganzen Erde hier, 50 Leute, da 50 Leute, da 50 Leute. Da ist es fast schon egal, außer wenn hier so ein 10 Kilometer Meteorit einstürzt, ist eigentlich fast egal, was irgendwo passiert, weil die anderen kriegen kaum was mit. Und heutzutage wo man so intensiv miteinander über verschiedenste Ebenen, multiple vernetzt ist, reicht es ja schon, wenn die Sonne irgendwie mal einen ganz besonderen Sonnensturm hat, der irgendwelche Gammastrahlen hierher schickt, dann läuft auch nichts mehr.
Ne? Ja, Online-Banking auch nicht mehr funktioniert. Ich habe gesagt, test mal bitte, ob Online-Banking geht. Also bei uns ging's, also von der Deutschen Bank, aber bei unseren Mitarbeitern, bei einigen ging Online-Banking zum Beispiel auch nicht mehr.
Also was ich auf jeden Fall jetzt nicht geht, ist zum Beispiel unsere LinkedIn und YouTube kann er nicht liefern und er versucht es hier die ganze Zeit, aber die Einstellung ist tiptop korrekt.
Es kann sein, dass es noch daran liegt.
10 Minuten vor unserer Aufnahme habe ich alles geprüft. Der hat perfekte Verbindung, aber er lädt es jetzt da nicht hoch oder das Datenpaket wird nicht angenommen. Eins von beiden ist es und die Einstellungen, die sind quittiert, die sind gepinkt. Also insofern, das muss eigentlich laufen.
Es kann das noch sein. Also die haben gesagt, das wird jetzt noch 1-2 Tage sogar Nachwirkungen haben, weil gewisse Sachen nicht 100%ig laufen.
Oh Mann. Stefan, gehen wir mal direkt ins Thema. Und zwar heute habe ich mir mal wieder ein Thema ausgesucht. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich wollte eigentlich immer mal ein Thema machen und hier sind die Folien. Abzockfallen eines Zahnarztes. Worauf ist zu achten? Und damit meine ich nicht, wo zockt der Zahnarzt ab? Ich habe jetzt so ein paar Formulierungen gehabt. Ich dachte, okay, was ist eigentlich die geilste Formulierung? Da, wo der Zahnarzt abzockt oder wo der Zahnarzt abgezockt wird? Also hier, wie wird eine Zahnarztpraxis am besten abgezockt? Und worauf sollte man achten? So sinngemäß Nepper schleppert Bauernfänger. Die alte Sendung von Eduard Zimmermann hier mal auf die Zahnarztpraxis bezogen. Die Zahnarztpraxis hat eine hohe Rendite, 1000-mal thematisiert. Das bedeutet aber auch, dass es da immer sehr, sehr viel Interesse gibt, an dieses Speck ranzukommen.
Ja, und die Zahnarztpraxis hat eine sehr schmale Expertise, um Dinge zu beurteilen. Ne? Dementsprechend sind Handwerksbetriebe, Zahnarztpraxen, kleine Unternehmen natürlich sehr gute Ziele, um mit Versprechungen, weil was ist Abzocken? Abzocken ist ja nichts anderes als X zu versprechen und dann Y zu liefern, ne? Oder gar nicht zu liefern oder wie auch immer. Und dann im Endeffekt dann entweder ne, anhauen, umhauen, abhauen machen, ne? Also Vertrieb, dann verkaufen und dann ist man dann alleine und dann steht man da und hat irgendwas unterschrieben und ist dann aber rechtlich auch nicht in der Lage, dagegen vorzugehen. Oder selbst wenn man rechtlich vorgeht, keine Ahnung, es gibt ja auch so Unternehmen, die gibt es dann halt nicht mehr oder sind dann weg oder du kommst da nicht dran oder es lohnt sich nicht oder nur 10% klagen, weil 90% halten es für zu aufwendig, ne? Kommt dann natürlich auf die Summe an. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben eine Branche von Akademikern, die eigentlich unternehmerisch oder sag ich mal so vom Kaufmännischen her häufig eben Defizite hat.
Absolut. Du hast es hervorragend beschrieben. Es ist die Versprechung und dann das, was man da auf diese Versprechung einliefert. Und das wir sprechen halt hier von Medizinern und wir sprechen hier nicht von Leuten, die sozusagen den ganzen Tag im Büro sitzen, eine vielleicht betriebswirtschaftliche Ausbildung haben und Dinge besser einzuschätzen wissen. Und du hast natürlich auch wieder Input geliefert. Und wie soll es anders sein? Thema 1, da habe ich dich jetzt mal hingezogen, in Bezug auf Marketing. Denn wie gesagt, du bist da der Experte. Du siehst es A, von der einen Seite durch dein Unternehmen oder ne, da mit deinem Kollegen und Kollegin zusammen, mit Alex zusammen, das Unternehmen Denta als Media, wo ihr auf der anderen Seite des Zahnarztes sitzt. Auf der anderen Seite sitzt du als Leistungsempfänger und Leistungsbezahler auf dem Zahnarztstuhl. Und deswegen übergebe ich dir hier bei Thema 1 mal die komplette Bühne, dass du mal hier die größten Abzugfallen im Bezug auf das Marketing hier mal darlegst.
Ich weiß ja gar nicht, ob du die Geschichte kennst. Der Grund, warum ich überhaupt zum Marketier wurde, ist ja, weil ich abgezockt wurde damals. Ich habe ja eine sehr, sehr schlechte Erfahrung gemacht damals mit einer Agentur. Ich weiß gar nicht, ob das eine Agentur war, kann man gar nicht so nennen. Mit einer Online-Bude. Ich nenne sie einfach mal Online-Bude, die mir damals versprochen hat, als ich die Praxis übernommen habe. Meine Mutter hat nie Marketing gemacht und hat nie irgendwas in Sichtbarkeit investiert. Meine Mutter hatte eine ganz klassische Empfehlungspraxis, was ja auch bis in die frühen 2010er der Standard war. Ne? Damals war ja Marketing, es fing ja dann erst so an, so 2010, 2008, so mit dem Anfang des mobilen Internets und mit dem Anfang, dass wirklich so 70-80% der Leute überhaupt einen Internetanschluss hatten. Und mit der Änderung des Heilmittelwerbegesetzes haben die Leute ja überhaupt erstmal angefangen, für ihre Dienstleistung im zahnmedizinischen Bereich zu werben. Und bei uns war dann so der erste Step erstmal eine Webseite. Das war, glaube ich, irgendwie, da war ich, glaube ich, gerade mit dem Studium fertig. Da haben wir uns die erste Webseite 2008, 9, 10. Und dann, als ich 14 übernommen habe, da habe ich dann so gemerkt, okay, Implantatzahlen waren nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, also müssen wir mal ein bisschen mehr machen. Und das allererste, woran ich natürlich gedacht habe, bevor wir überhaupt in den Social Media Bereich gingen und in den Content Production Bereich, war das Thema Google. Und da gab es dann verschiedene Agenturen und die haben auch wirklich Kaltakquise gemacht und haben sich dann am Telefon für Google auch ausgegeben. Und haben dann gesagt, ja, hier, wir sind von Google, wollten mal fragen, ob sie Interesse haben, bei Google auf Seite 1 zu sein. Für die Begriffe, die für sie relevant sind. Ne? Sie können sich die Begriffe auch aussuchen. Also, so hardcore dämlich, wie ich damals war, ich schäme mich so für mich selber, muss ich ehrlich sagen, dass ich so naiv war. Also, dass ich gedacht habe, Google ruft da an, also natürlich nicht, keine Ahnung, nicht das Headquarter, aber das war wirklich krass so. Das war natürlich nicht Google, sondern die haben sich dann für Google ausgegeben und ich habe dann damals so einen Vertrag unterschrieben, wo ich für einen Pauschalbetrag mir 3 Keywords aussuchen durfte, für die ich dann gelistet war auf Platz 1 bis 3. So, und erstens hat diese Agentur, also das war, glaube ich, ein 20.000-Euro-Vertrag über 2 Jahre. Irgendwie sowas. Ich glaube, so 1.000 Euro im Monat. Das war damals viel Geld. Und das war dann so.
Auch für eure Praxisgröße, ne? Du musst mal sagen, wie groß war die Praxis deiner Mutter damals? Erzähl mal.
Die Praxis hat damals einen Gesamtumsatz und damit meine ich inklusive Fremdlabor von 600.000 Euro gemacht und ohne Fremdlabor von 400.000 Euro. Das heißt, das waren ungefähr 5%.
Und wie viele Leute waren da damals? 6, 7 Leute vielleicht, dass man diese...
Wir waren, ja, ich glaube, als ich dann dazugekommen bin, waren wir dann 6 oder 7.
Okay, aber auf 6 oder 7, 20.000, das ist eine Menge Holz. Das und dann ist es auch nochmal fast 20 oder 18 Jahre her. Das muss man im Verhältnis sehen, ne?
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichem Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden.
5% waren das des Gesamtumsatzes. Ja gut, auf 2 Jahre, 2,5% pro Jahr. Ne, aber die meisten Praxen geben ja 1% aus. Das heißt, es war das 2,5-fache des durchschnittlichen Marketingbudgets einer Zahnarztpraxis jetzt. Ich glaube, damals war das Marketingbudget wahrscheinlich noch geringer. Also das war schon viel Geld. Also das war so, ich dachte so, boah, jetzt nimmst du es mal in die Hand, damit da wirklich was dabei rumkommt. Und am Ende des Tages haben die ihr Versprechen zwar gehalten, aber mich trotzdem verarscht, weil das Suchvolumen für diese Begriffe in Herne so gering war, dass der Preis pro Klick so abstrus hoch war, dass sie sich wahrscheinlich ungefähr 90% dieses Betrages eingesteckt haben. Das heißt, die haben im Endeffekt gesagt, okay, dann für Zahnarzt Herne, Zahnarzt und ich glaube Implantate Herne oder so habe ich dann, die 3 habe ich mir ausgesucht. Damals war das noch nicht so transparent, da konntest du nicht sehen, wie hoch sind die Suchbegriffe, das gab es aber schon, diese Tools. Und dann lass es mal irgendwie, weiß ich nicht, 500 Suchen gewesen sein pro Monat. Ja, dann musst du ja darauf bieten und dann klicken die Leute vielleicht zu 5% drauf. Ja, dann hast du 10 Klicks im Monat. Ja, und dann hast du vielleicht 120 Klicks im Jahr, hast du für 240 Klicks in 2 Jahren 20.000 Euro bezahlt. Also so ungefähr. Ich weiß nicht, ob es jetzt circa hinkommt, ne? Aber so circa ist dann die Rechnung für die gewesen. Und das hat sich dann eben auch das bemerkbar gemacht. Ich habe dann damals das sofort, ich habe das nach einem Dreivierteljahr gekündigt. Und irgendwie bin ich da, glaube ich, auch irgendwie früher noch rausgekommen, weil ich dann gedroht habe, da zu klagen oder so. Ich glaube, das war schon ein bisschen klar, dass das nicht ganz koscher war. Also ich habe irgendwie noch ein bisschen was wiederbekriegt, aber ein Großteil des Geldes war halt einfach weg. Und da habe ich dann irgendwie die Entscheidung getroffen, okay, das passiert hier niemals wieder und der Rest ist halt Geschichte. Ne, dann habe ich mich über Marketing educated und habe dann angefangen, ja, wirklich Social Media zu machen.
Aber vielleicht war das ja auch der Stein, der deine Marketing-Leidenschaft ins Rollen gebracht hat. Überleg mal, die werden für 20.000 Euro
Voll. Am Ende des Tages muss ich ja sogar dankbar sein.
Überleg mal, die wären für 20.000 Euro jetzt über die Maßen erfolgreich gewesen. Hättest ja gar keine Notwendigkeit gehabt, irgendwas selber zu bauen, oder?
Wachstum entsteht immer durch Schmerz, ne? Das nicht immer. Also viel, viel von dem Wachstum, was man erfährt, entsteht durch Schmerz. Einiges entsteht durch hinzu, aber das meiste ist weg von. Aber trotzdem muss man ja nicht jeden Fehler trotzdem nochmal zweimal machen. Also noch besser wäre es natürlich gewesen, ich hätte das erkannt, dass Marketing wichtig ist und hätte trotzdem eine gute Erfahrung gehabt. Ich habe ja dann später sogar auch nochmal eine gute Erfahrung gemacht mit einer Agentur. Das war dann so ein bisschen wie so ein kleiner Mentor für mich. Der hat mir dann so ein bisschen das Thema Branding und wie wichtig Marke ist und Positionierung und so. Das habe ich dann nicht durch Schmerz, sondern durch Pleasure erfahren. Aber ist jetzt hier nicht das Thema. Also im Endeffekt, viele Praxen fallen rein auf Pauschalversprechungen, weil natürlich der Schmerz manchmal da ist. Du brauchst die Kunden, die Patienten, du brauchst die Mitarbeiter, du brauchst halt das, was die versprechen. Und dann sind die meistens auch sehr gut darin, dir das zu versprechen. Und dein Wissen ist sehr gering, um zu überprüfen, ob die Behauptungen überhaupt haltbar sind. Und das Einzige, wie du dich halt einfach dagegen schützen kannst, ist entweder, dass du auf ein sehr, sehr gutes, bewährtes Netzwerk zurückgreifst. Also, dass Leute, das war ja nicht auf eine Empfehlung, das war ja kalt. Und das würde ich sagen, das sollte man fast nie machen. Also, ich würde immer, wenn ich jetzt selber kein Wissen habe und ich habe nicht die Bereitschaft, mir das Wissen anzueignen, was ich aber empfehle, so 50 bis 100 Stunden zumindest mal in die wichtigsten Bereiche des Unternehmertums zu investieren. Ne? Sei es jetzt Führung, sei es jetzt Marketing, sei es Recruiting. Ja, diese eine Werkwoche pro Jahr, weiß ich nicht, jedes Jahr eins gelernt. Ja, so, dann bin ich nach 7 Jahren so, dass ich zumindest mal meine Anbieter führen kann. Aber wenn ich das nicht machen möchte, dann zumindest mal ein Netzwerk zu haben, die einen beraten oder schrägstrich die mit diesen Anbietern schon zusammenarbeiten und nachweisen können, dass die Erfolge haben, die man selber gerne hätte. Das ist dann so das Zweitbeste, was man tun kann. Weil ansonsten ist man, es ist lose ziehen. Ne? Du kannst ja mal Glück haben, dass jemand dich kontaktiert, der wirklich seriös ist. Aber da würde ich mich ja nicht drauf verlassen. Ich gamble ja nicht mit meinem Geld.
Ja, 100%. Cool. Recruiting.
Genau. Recruiting ist genau das Zweite. Das ist ja eigentlich das Verwandte, ne, vom Marketing. Marketing und Recruiting sind ja eigentlich, das eine ist, wie kriege ich mehr Kunden? Das andere ist, wie kriege ich Mitarbeiter, um die Kunden halt abzuarbeiten? Ist das das zweite Thema?
Ja, also nee, das ist noch Thema. Ich habe das auch noch unter Marketing gepackt. Also siehst du das? Siehst du mein Bildschirm?
Ja, sehe ich. Stimmt, rechts. Ne? Also beim Recruiting ist nochmal eine kleine Sondersache oder ein kleiner Sonderabzweig. Nämlich momentan ist ja der große Trend, dass Recruiting-Funnel quasi versprochen werden. Und das sieht auch alles ganz, ganz toll aus. Das heißt, ich habe im Endeffekt dann einen Funnel, wo, keine Ahnung, man dreht ein Video, dieser Video linkt dann auf eine Art Quiz oder auf so eine Art geführte Experience für einen Bewerber und die führt dann irgendwann dazu, dass man am besten hier nur noch mit einem Klick bewerben, ohne Lebenslauf in 30 Sekunden, blablabla. Ne? Das ist ja so absoluter Standard. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass diese Funnel super unindividuell sind, das heißt, sie haben alle den gleichen Aufbau und die ganzen Anbieter, die das halt verkaufen, die nutzen einfach nur Templates, dann laden die da dein Logo rein und laden da vielleicht noch irgendwie ein, drehen einmal ein Video und danach profitieren diese Anbieter monatlich extrem lange von dir, ohne eigentlich noch was zu leisten. Das heißt, das Einzige, was die machen, ist Ad-Budget draufhauen und das stellen sie dir 1:1 in Rechnung plus deren Leistung. Und das ist ja gar keine Leistung, weil da gar keine Stunden mehr reinfließen. Das heißt, man muss schon ein bisschen fair trennen. Also man kann natürlich einmal sagen, okay, wir haben das Budget. Das ist ziemlich transparent, was da drauf läuft. Das ist entweder bei Google, TikTok oder YouTube oder whatever. Ne? Bei irgendeiner Ads-Plattform kann man das relativ einfach sagen, wie viel das ist. Da kann man gerne auch vielleicht noch eine kleine Management-Pauschale draufhauen, so dass man sagt, okay, dass es der Ad-Manager gepflegt ist, keine Ahnung, 10%, 20%, 200 Euro im Monat, whatever. Also irgendwas, was das repräsentiert und dann ist man mit diesem Teil schon mal fein. Und dann habe ich auf der anderen Seite natürlich die Dienstleistungsseite. Das ist wie beim Zahnarzt Materialkosten und Honorar. Das eine sind eigentlich mehr oder weniger Materialkosten. Da dürfen wir ja auch nichts draufhauen, per se. Ist ja sogar gesetzlich geregelt. In dem Fall ist es aber nicht gesetzlich geregelt. Und da hauen die halt drauf. Und bei der Dienstleistung, da kann ich mich entweder nach Stunden bezahlen lassen oder theoretisch nach Ergebnissen. Nach Stunden ist die Variante, die eigentlich am transparentesten ist. Gute Agenturen, also die wirklich gut sind, machen es dann anders. Die werden dann eher nach Ergebnissen bezahlt. Hier ist es aber nur ein Versprechen und kein festes, hey, wenn wir X erreichen, dann Y. Und es ist eher so ein, wir versprechen dir, das klappt schon. Und wir haben andere Praxen auch, da hat das auch geklappt. Dann haben die noch tolle Testimonials auf der Webseite. Die Testimonials werden meistens dann nach kurzer Zeit einmal genommen, wenn das Ganze noch ganz gut funktioniert. Ja, weil meistens gibt es irgendwelche Low-Hanging Fruits. Ja, da wird dann einmal richtig schön ein Ad-Budget draufgeballert, damit das einmal richtig gut aussieht. Ja, dann kommen da ein paar Bewerber und dann wird das runtergedreht und dann ist das alles nicht mehr so erfolgreich, weil meistens gibt es eine Initialpauschale, wo dann wirklich 8.000, 9.000 Euro für das Setup genommen werden. Das wird für das Budget genommen. Also, keine Ahnung, 3.000, 4.000 wird draufgehauen. Dann hat man 7, 8 Bewerber. Und dann geht man da hin und sagt, ey, bitte erzähl mal, wie cool das geklappt hat, in wie kurzer Zeit sich 7, 8 Leute beworben haben. Ja. Und so funktioniert das dann als System. Ne? Und dann merkt man irgendwann nach etwas längerer Zeit, aha, das funktioniert dann langfristig doch nicht so gut, weil am Ende des Tages muss ich dann doch eigentlich immer wieder aktiv arbeiten, meine Employer-Brand stärken, echte Inhalte zeigen und nicht nur diesen einen Funnel, der dann irgendwie irgendwann jeder schon mal gesehen hat im Umkreis, sondern dann geht es wirklich darum, die harte Arbeit zu machen und das, was wirklich zählt, nämlich immer wieder zu zeigen, was für ein guter Arbeitgeber man ist durch organisches Marketing. Und das kostet halt einfach Geld, weil es Mühe macht. Aber das ist der einzige nachhaltige Weg. Und dafür braucht man halt eine Agentur, die vielleicht beides kann. Ne? Der Funnel, der kann ja mal akutmäßig angeschaltet werden, wenn 3 Leute gekündigt haben. Aber am Ende des Tages ist das andere das Wichtige, das Employer Branding und das langfristig zu machen. Und da würde ich mir eher eine Agentur suchen, die zumindest mal beides kann.
Absolut, dem ist nichts hinzuzufügen und du bist da auch der Experte. Ich gehe mal direkt zum zweiten Thema und ich glaube, sag mal, irre ich mich? Ist das ein Thema, was wir beide genannt haben oder ein Thema, was du auch genannt hast mit der Staffelmiete?
Ich habe es reingenommen, aber du wirst da sicherlich auch sehr viel zu sagen können, ne? Vielleicht sogar mehr als ich.
Du, mein großes Thema kommt danach, meine nächsten beiden Themen kommen danach, dann würde ich sagen, feuerfrei für dich hier.
Ja, also das ist so dieses Thema, das Ding ist, du kannst ja immer die Themen sehr besonders gut beleuchten, die dir selber schon mal passiert sind. Und bei Mietverträgen habe ich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen mehr Erfahrung. Zum Beispiel eins unserer Projekte ist damals zum Glück gescheitert, weil der Vermieter also wirklich ein klassischer Miethai war. Ne, der hat wirklich geguckt, dass die Mietverträge so gestrickt sind, dass du nicht sofort, aber irgendwann später gemerkt hättest, oh, dieser Mietvertrag ist langfristig zu meinem Nachteil. Und manchmal sind diese Sachen sehr verklausuliert und nicht so eindeutig. Das wird jetzt natürlich in Zeiten von ChatGPT, wo du so einen Mietvertrag mal eben reinhauen kannst und der sagt dir dann, wo die Klauseln sind, die, und das würde ich auch jedem empfehlen, also es ist so einfach wie nie, sich bei Verträgen nicht scammen zu lassen, also wirklich, das war vor 6, 7 Jahren, als noch kein AI da war und als das der Fall war, ich glaube 2019 war das, da gab's das noch nicht, ne? Da musste man wirklich teuer vom Notar prüfen lassen oder vom Rechtsanwalt für Mietrecht, haben wir auch gemacht. Der hat dann eben diese Klauseln gefunden und naja, viele denken sich aber, ja, aber was ist, wenn ich jetzt wieder nicht so ein gutes Objekt finde? Ich finde das Objekt doch so gut und es kommen neue Opportunities. Ne? Also die meisten Leute haben immer diese FOMO, also dieses Fear of Missing Out, wenn sie irgendwas sehen, was sie haben möchten und denken, es kommt nie wieder so eine gute Opportunity. Das gilt auch bei Mitarbeitenden, wenn ein Bewerber sagt, ich will aber 500 Euro mehr und das passt nicht in dein Budget, dann sind diese Leute so, ach komm, bevor wir jetzt hier gar nicht arbeiten können und die ist doch so nett und dann gibst du dir das und dann im Nachgang merkst du, habe ich einen krassen Fehler gemacht, ne? Jetzt kommen alle anderen und wollen auch 500 Euro mehr und derjenige ist doch nicht so nett, wie er getan hat und dann bereust du es, ne? Und das Gleiche gilt auch eben so bei Objekten und ein Mietvertrag ist ja eine viel größere Entscheidung als für einen einzelnen Mitarbeitenden. Ein Mietvertrag im Zweifel 10 Jahre plus 5 Jahre Verlängerung hast du für 15 Jahre an der Backe, ja? Und dementsprechend musst du genau solche, das ist so eine Tür, durch die man durchgehen kann und dann aber ist die Tür hinter dir dann erstmal zu. Da kommst du nicht wieder zurück. Die ist ja erstmal abgeschlossen und die ist ja teuer, die Tür, ne? Also Mietvertrag über mehrere Jahre, lass es mal eine mittelgroße Praxis sein, hast du, weiß ich nicht, 50.000 Euro im Jahr über 10 Jahre oder 15 Jahre ist eine halbe, dreiviertel Million. Das ist ungefähr genauso viel, wie du Initialinvest für die Praxis hast. Da sollte man schon wirklich gut prüfen, weil so Sachen wie zum Beispiel Staffelmiete versus Index oder wenn du irgendwelche Formulierungen hast, wer muss welche Renovierungen machen oder was sind da für, was weiß ich, auch wenn du Umbauten und sowas, was du darfst, was du nicht darfst und dann wird dir das verboten oder wie oft eine Miete auch erhöht werden darf, ne? Gerade so in den ersten Jahren ist da vielleicht so ein Upramping oder bezahlst du sofort voll. Das sind alles Dinge, die häufig im 5-6-stelligen Bereich sich abspielen, die man auf jeden Fall prüfen sollte.
Ja, also ich habe da 2 Punkte noch dazu zu sagen. Der Mietvertrag ist eine typische Eintürentscheidung, ne? Wo ich auch immer differenziere. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist für mich eins der stärksten Entscheidungsmetriken, mit denen ich ganz viel abkürze in meinem Leben. Ne? Also kurz erklärt, zwei Türentscheidungen sind. Du gehst in einen Raum rein und hast hinten eine Hintertür. Das ist zum Beispiel so eine Softwarelösung. Wenn ich mir irgendwas ausprobiere, dann bezahle ich halt mal ein paar hundert oder ein paar tausend Euro, aber habe es dann gekündigt und dann ist es weg. Das macht mich nicht arm, maximal ärgere ich mich und ich probiere es einfach mal aus. Aber es gibt Sachen, das sind die Eintürentscheidungen, wo man nicht ausprobieren kann. Und wenn du einen Mietvertrag machst über 10 plus oder auch selbst bei 5 Jahren und da ein paar Formulierungen drin hast, die ungünstig sind, dann kann dir das nicht nur wirtschaftlich ein brutales Problem machen, das kann dich sogar killen. Ich habe einen Kunden gehabt, das ist viele Jahre her, das ist bestimmt 10 oder 12 Jahre her. Ich versuche es ein bisschen zu verfremden, nicht, dass sich da jemand wiedererkannt fühlt. Deswegen ist es jetzt ein bisschen anders, wie ich es erzähle, aber es ist sinngemäß dasselbe. Es ist eine wahnsinnig erfolgreiche Zahnarztpraxis gewesen, mit wahnsinnig viel Einnahmenüberschuss. Der Zahnarzt ist auf die Idee gekommen, dass er noch ein anderes Business nebenher macht, was mit Zahnmedizin nichts zu tun hat. Was es war, das möchte ich nicht sagen. Also es war nichts, was ich unmoralisch ist, oder es war vollkommen alles fein. Und dann hat dieser Zahnarzt eine Immobilie gemietet und hat, glaube ich, einen 15-Jährigen oder einen 20-Jährigen, ich weiß es nicht mehr so genau, weil es viele Jahre her ist, Mietvertrag abgeschlossen. Dieses Business ging dann nach 1,5 oder 2 Jahren, der Betrieb des Business hat so viel Geld gekostet, dass er das Business lieber sein gelassen hat und hatte dann noch irgendwie 13 oder 18 Jahre Mietvertrag. Ja, also richtig Geld versenkt, hat aufgehört und dann durfte der noch 13 Jahre, mindestens eher 18, glaube ich, durfte er noch eine vollkommen bekloppte, absurde Miete, das waren irgendwie damals schon 15 oder 18.000 Euro im Monat, komplett absurd hoch, das war richtig absurd, zahlen. Und das war so schlimm, die ganzen Praxisgewinne sind ausschließlich dafür raufgegangen, dass er eine leerstehende Immobilie da die Miete weiter bezahlt.
Und die konnte er auch nicht untervermieten?
Ich habe mich nach 5-6 Jahren nicht mehr damit beschäftigt. Vielleicht hat er es auch irgendwann gemacht. Aber es hat die Praxis an sich in eine Schräglage gebracht. Ne? Kannst du dir vorstellen. Es ist nichts mehr da zu investieren. Es ist die Bank sagt auch, ey, du hast so eine Verpflichtung hier, bist du eingegangen. Das ist so ein Problem jetzt, ja?
Ja, du machst hier richtig viel kaputt. Das Ding ist, das muss ja nicht mal eine Abzocke gewesen sein. Also das kann es gewesen sein, muss es aber nicht. Das war ja eher eine schlechte Business-Entscheidung oder eine schlechte Business-Entscheidung. Das kann dir aber auch passieren, wenn du theoretisch die richtige Business-Entscheidung triffst, aber das Gegenüber in dem Teil, also Miete, also ist ja im Endeffekt ist es eine Finance-Entscheidung, ist ja eine strategische Entscheidung, ob ich den Mietvertrag eingehe oder nicht. Also setze ich meine Ressourcen ein, um diese Räume zu mieten? Und ist das ein schlaues Investment oder nicht? Deswegen ist ein Mietvertrag zu unterschreiben immer ein Bereich, der im Finance zu verorten ist. Und wenn ich da eben schlecht bin, weil ich eben kein Wissen habe, kein BWL-Wissen oder kein Mietwissen oder kein ich sag mal, spezifisches Wissen in Bezug auf Räumlichkeiten und auf Mieten und auch den Mietspiegel nicht kenne und auch nicht weiß, ist das jetzt ein gutes oder schlechtes Angebot, dann bin ich extrem vulnerabel. Genauso wie bei der Marketingagentur, genauso wie bei der Recruitingagentur. Und auch hier, selbst wenn ich jetzt sage, ich probiere mal was mit einer Marketingagentur aus und schließe da einen Vertrag für 1.000 Euro über ein Jahr ab, okay, ärgerlich, ist scheiße oder meine 20.000 Euro ist scheiße, aber beim Mietvertrag, da ist es ein Must-Do, da sich beraten zu lassen und da jemanden mit Expertise draufschauen zu lassen. Ne?
Stefan, das ist so eine harte Eintürentscheidung. Zeit nehmen, also was bedeutet Eintürentscheidung? Zeit nehmen, Zeit lassen, intensiv durchschauen, beratschlagen und von allen Seiten betrachten. Punkt. Da gibt es keine Abkürzung.
Ja, und auch wenn es langweilig ist, das ist ja im Endeffekt, es gibt ja Dinge, die sind sehr komplex. Also du musst dich lange damit beschäftigen, um es überhaupt zu verstehen. Ja, also keine Ahnung. Zum Beispiel unsere Klinikplanung. Das war ein super komplexes Ding, um dann zu entscheiden, machen wir es oder machen wir es nicht. Aber der Mietvertrag, geht es nur darum, sind diese 3, 4, 5 Klauseln, die da drin stehen, Mietzins, Staffel, keine Ahnung, sonstige Modalitäten, ist es das wert oder ist das over oder ist das underpriced? Und wenn es overpriced ist, dann ist es eine Abzocke, ob bewusst oder nicht. Ne? Kann ja sein, dass der Vermieter selber keine Ahnung hat, aber das schützt einen ja selber nicht davor, dass man overpaid. Ja? Und relativ einfach woanders für das gleiche Geld mehr oder für weniger Geld das gleiche bekommen hätte. So, darum geht's ja, ne? Dass du immer einen guten Deal machst für deine Ressourcen, die du einsetzt. So, das ist am Ende des Tages erfolgreiche Strategie. Denn jemand anderes am Markt, der mit den gleichen Ressourcen mehr erreicht oder mit weniger Ressourcen das Gleiche, der gewinnt gegen dich am Markt.
Absolut. Nächstes Thema, Thema 3. Und das ist jetzt so eins meiner Lieblingsthemen, vielleicht sogar mein Lieblingsthema neben Thema 4, was die Abzockthemen angeht. Und das ist das Thema Versicherung. Und auch hier ist es die Domänexpertise eines Zahnarztes ja regelmäßig nicht und auch regelmäßig nicht von irgendeinem anderen Unternehmer, mich einbegriffen. Aber das, was ich gelernt habe über die Zeit und auch teuer gelernt habe und was viele Zahnärzte lernen mussten, eigentlich auch jede halbwegs mittelvermögende Person lernen muss, ist, dass eine Grundregel gilt im Versicherungsgeschäft als Versicherungsnehmer, dass man eine besondere Vorsicht an den Tag legt, wenn Risiko- und Vermögensbildungselemente in einer Versicherung in ein Paket gebundelt sind. Klassische Formen davon sind Bausparverträge, sind Lebensversicherung, nicht Risikolebensversicherung. Risikolebensversicherung ist nur die Lebensversicherung, wo das Risiko des Lebens versichert wird, ohne Vermögensaufbau. Aber immer wenn diese Versicherungsleistungen verbunden werden mit einem Vermögensaufbau, hat man eine dramatisch, unterstrichen, eine dramatisch schlechte Rendite, oft eine Negativrendite. Und diese konkreten Fälle, die man dann eigentlich damit abbilden will, da ist man regelmäßig ein Nettozahler und nicht ein Nettoempfänger. Das heißt, diese Dinge, die, ich habe ja Bankkaufmann damals gelernt, da habe ich zum ersten Mal mitbekommen, als wir Versicherungsmathematik gemacht haben, als wir uns diese Sachen mal durchgearbeitet haben, ich habe in keinem Fall feststellen können, dass eine Bausparversicherung eine gute Idee war. Es mag Ausformulierungen geben, wo es nicht ganz schlimm wird, aber meistens ist es eine ganz, 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 ganz schlechte Idee. Und hier an diesem Punkt, das kann sich jeder merken, macht Versicherungen, die ein Risiko absichern, also versichert euch gegen ein Risiko. Risiko des Sterbens, Risiko des Zahnverlustes, ne? Also als Verbraucher vielleicht, ne? Risiko des Haftpflichtschadens, Risiko, dass das Gebäude kaputt geht. Das sind alles Risiko, dass man nicht mehr berufsfähig ist. Das sind alle Risiken, die sollte man abdecken und die sind wichtig abzudecken. Aber absolute Vorsicht ist geboten, wenn es eine Versicherung gibt oder angeboten wird, die eine Bundelung mit einem Vermögensaufbau. Das heißt, oder auch genau diese, zum Beispiel bei diesen Lebensversicherungen. Man zahlt im Monat ein paar hundert Euro ein. Wenn man stirbt, hat man einen Lebensversicherungsschaden. Das ist der Risikoschaden. Und wenn man nicht stirbt, kriegt man irgendwann die Lebensversicherung ausgezahlt. Da mal viel Spaß, die Rendite auszurechnen. Die Rendite, also wenn es nicht lang genug läuft, hat man mit noch nicht mal viel Pech, sondern nur mit einem durchschnittlichen Erwartung hat man noch nicht mal das raus, was man einbezahlt hat.
Das ist ja eine Verschleierung, ne, am Ende des Tages. Du kombinierst zwei Sachen und damit kannst du es nicht mehr Ursache und Wirkung so gut auseinander bundeln, ne? Das ist so ein bisschen, ich mache ein Paket und schmeiße in den Korb alles rein und schon weißt du den Wert von der Einzelsache nicht mehr.
Und der das baut, der, weiß ich, Underwriter heißt der ja, glaube ich, die die Versicherung bauen, so Lloyds oder andere, die rechnen dann halt, da sind halt so viele Provisionen reingerechnet und so viele Kosten drin, die man gar nicht mehr sieht. Man sieht diese versteckten Kosten nicht. Und jetzt mal ein kleines Beispiel, eine Risikolebensversicherung. Das heißt, dass man sich dann mal, dass man so einen Zielwert hat. Wenn man eine Risikolebensversicherung für sich abschließt und man verstirbt und will eine Versicherungssumme von 100.000 haben, ja, die Risikosumme, das heißt die Versicherungssumme für 100.000 Lebensversicherung ist ungefähr bei 10 Euro im Monat. So, und wenn ihr jetzt eine Lebensversicherung abschließt, zum Beispiel mit 500.000, dann wäre der Risiko, also das, was ihr zahlen müsstet, ungefähr 50 Euro. Man macht aber irgendwie 200, 300, 400 Euro, zahlt es das ganze Leben ein, weil man nicht diese Abstraktheit, wie viel zahlt man ein und ist direkt diese Versicherung, die man da kauft, weil man die Abstraktheit nicht mehr hat, ist es dann ein schleierig, wie du so schön sagst, wird es einen verschleiert, dass man eigentlich unfassbar viel von dem, was man hier einzahlt, an irgendwelche, Overheads und Wasserköpfe und Provisionen und so weiter abgesondert werden und die nicht mehr auf seinen Versicherungsstoff einzahlen. Deswegen, das hier halte ich für eine absolute Life-Lesson für jeden, der zuhört, für jeden oder jede, die gründet. Ganz große Vorsicht, pauschale Vorsicht, wenn Risiko- und Vermögensbildungselemente in eine Versicherung zusammengeschraubt werden.
Ja, Das Ding ist, das funktioniert ja nur deswegen, weil das im Moment nicht wehtut. Das ist so ein bisschen so, als würdest du auf deinem Weg immer wieder, wenn irgendwas einsammeln, keine Ahnung, in deinen Sack, ja, keine Ahnung, du erntest Getreide und in deinem Sack hinten ist ein ganz kleines Loch. Und das läuft so ganz langsam raus und wenn du am Ende dann zum Haus kommst, dann ist der Sack ja trotzdem relativ voll, aber dass du auf dem Weg ein Viertel verloren hast und dass dein Sack eigentlich viel voller wäre, wenn du kein Loch drin hättest, das weißt du nicht, weil du nicht weißt, was du verpasst hast. Und dementsprechend ist der Hass dagegen oder ich sag mal, die Lobby dagegen nicht so groß, ne, weil, ne, wenn jemand dir ganz am Ende sofort, sag ich mal, am Ende nimmt dir jemand dann 40.000 Euro weg und sagt so, das ist jetzt für die Lebensversicherung. Dann würden viele Leute sagen, was soll das? Das ist ja viel zu teuer. Aber es passiert ja nicht, sondern es ist ja in diesen versteckten ongoing Kosten und dementsprechend ist es wie so ein ganz langsames Ausbluten. Und deswegen tut es nicht so weh.
Genau. Man kriegt es nicht mit. Man kriegt es nicht mit und das ist die Gefahr. Also da ein ganz großes Vorsicht von meiner Seite, das ist eine Abzockfalle und diese Abzockfalle ist nicht nur gemacht für Zahnärzte und Ärzte, 100% richtig, aber Zahnärzte und Ärzte macht es besonders viel Spaß, weil hier die Lebensversicherung gemacht werden können, wo man auch mal 1.000 und 2.000 Euro im Monat einzahlt und dann jubelt da jemand richtig. Ne? Also hier richtig dolle aufpassen, gucken, dass man diese beiden Elemente immer sauber auseinanderhält. Macht eine Risikoversicherung, um das Risiko abzusichern. Versicherung heißt Absicherung, um das Risiko abzusichern. Und wenn ihr Vermögensbildung macht, macht da etwas separat, etwas, was nicht mit dem selber zu tun hat. Ja? Dann habt ihr eine absolute Transparenz, ob das was Sinnvolles ist für euch oder auch nicht. Stefan, hast du dazu noch was ergänzen oder sollen wir ab ins Thema 4?
Nein, passt.
Thema 4, das hat eigentlich, ja, ich würde sagen, mittelbar damit zu tun. Und zwar dachte ich lange Zeit, das wäre ausgestorben. Und zwar, ich kam mal ein bisschen in der Vergangenheit rum, das ist die Finanzierungslösung Zwei-Konten-Modell. Die hat man vielleicht so, ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört?
Ich kenne das Zwei-Konten-Modell nur in Bezug auf Ansparen, ne? Dass man sagt, okay, man legt die Steuern, die man zahlen muss, weg. Der Rest ist sozusagen dann zur freien Verfügung, wenn man das so machen will, damit man nicht später, gerade so für Gründer, dass die nicht später dann in die Falle laufen, oh, ich muss noch Steuern zahlen und dann. Das ist auch ein Zwei-Konten-Modell, aber das, was du meinst, ist wahrscheinlich ein anderes.
Ich meine das bei der Finanzierung. Das heißt, man finanziert seine Praxis. Das wurde früher, ich würde sagen, in Richtung 100% aller Zahnarztpraxen wurden von den großen Banken so finanziert. Und zwar ist es so, ich kaufe meine Praxis für, sagen wir mal, 500.000 Euro. Diese 500.000 Euro nehme ich dann von der Bank als Darlehen auf. Und dieses Darlehen zahle ich aber nicht zurück. Ne? Also ich bezahle die Zinsen nicht zurück und ich tilge das Darlehen auch nicht weg. Das heißt, diese 500.000, weil ich die Zinsen auch nicht zurückzahle, werden immer ein bisschen mehr. Ne? So nach 6-7 Jahren sind aus diesen 500.000 700.000 geworden. Ne? Ich habe statt 500.000 Schulden 700.000 Schulden. So ein Zwei-Konten-Modell heißt, das, was ich normalerweise an Kapitaldienst hätte, Kapitaldienst heißt Zinsen plus Tilgung. Das, was ich an Kapitaldienst hätte, lege ich woanders an, ja, und sammle es hier an. Und das hat man früher klassischerweise in eine Lebensversicherung gemacht. So, dann war die These, dass man nach 15 oder 20 Jahren auf dem einen sind aus den 500.000 eine Million Schulden geworden, aus der anderen Lebensversicherung sind vielleicht auch eine Million geworden. Und dann hat man das alles mal miteinander verschmolzen und dann war es plus, minus, null. Das hatte ganz früher, bis 2006 wurden Lebensversicherungen, also wenn man sie hat ausbezahlt bekommen, war sie steuerfrei. Das heißt, es war ein Steuereffekt. So, also ich habe es ja am Anfang meiner Beraterkarriere, habe ich das noch erlebt. Und dann dachte ich, das wäre weg vom Fenster, weil diese Modelle sind regelmäßig geplatzt. Bei einer Scheidung oder bei irgendwelchen Sachen. Sie sind so oft kaputt gegangen. Da dachte ich, das wäre eigentlich ad acta gelegt, dass man so einen Unfunk nicht mehr macht. Ich wurde eines Besseren belehrt. Das heißt, es wird immer noch gemacht. Jetzt gibt es da irgendwelche Finanzierungsstrukturen, Strukturfinanzierung, dass man das dann anlegt in irgendwelche Zertifikate, in irgendwelche Aktienportfolios, sogar in irgendwelche, Vermögenspapiere, die dann irgendwie so ein Break-Even haben und die auch einen Floor haben. Das sind so Optionstermini, werden da benutzt, dass dann trotzdem quasi das Darlehen, das wächst immer weiter an und dann ist sozusagen die Hoffnung, und das meine ich mit Hoffnung, die Hoffnung, die verkauft wird, dass es auf der anderen Seite wird, ist dann quasi dort angelegt und irgendwann kann man das mal überstülpen und dann hätte man.
Also du hast die Hoffnung, dass die Erträge höher sind als die Zinsen.
Genau.
Und du gehst ein Gamble ein, dass du eine gute Marktphase erwischt innerhalb dieser 10, 15 Jahre, wo das Portfolio, was du, ich meine, das Schlauste wäre es ja eigentlich dann zumindest, wenn man sagt, okay, das ist ein Gamble, aber ich möchte zumindest mal einen positiven Erwartungswert haben, dann würde man ja in irgendetwas anlegen, was möglichst passiv ist und möglichst langfristig überhalb der Zinsen performt hat. Zum Beispiel in den S&P 500 oder, keine Ahnung, in den Dow Jones oder sowas. Und trotzdem hast du dann das Risiko, dass du in 25% der Fälle am Ende 100.000 minus hast. Ja, dein Erwartungswert ist vielleicht 50 plus oder 100 plus. Das Problem ist, wenn du es dir am Ende nicht leisten kannst, dann musst du natürlich nochmal neu finanzieren. Ne? Das ist ja so ein bisschen das, was dann dahinter steht.
Du, und das hat Existenzen gekostet. Ich hatte Leute bei mir, die hier hochgefahren sind und die sagten, was machen wir da? Das sind meistens Sachen, Scheidung, man hat das gemeinsame Haus damit irgendwie finanziert, wo die Praxis und die Wohnung drin war. Also wo nachher die Komplexität dieses Modell ist ja schon in sich gesehen komplex. Und wenn man dann auch noch sozusagen das Objekt, was man damit finanziert, wenn das auch noch eine Komplexität in sich hat, ne?
Ja. Das kann ja einen Wertverlust haben, ne? Das Ding läuft 2008 in der Immobilienkrise aus.
Genau, dann haben wir ein Riesenthema. Und das wird immer noch gemacht. Ich sehe es regelmäßig, dass noch in den Angeboten auftaucht. Und auch hier kann ich sagen, es kann mit Glück in einer guten Phase mal aufgehen. Und mit Glück hat man damit auch ein paar 10.000 Euro gespart. Aber nach meiner Erfahrung ist das Risiko, was man hierfür eingeht, viel zu groß. Macht eure Praxis hervorragend, so bestmöglich, wie es geht. Habt ein super konservatives Finanzierungsmodell, wo nichts passieren kann. Dass einfach nur nichts passiert. Und eure Gewinne holt ihr eh in der Praxis. Das ist hier meine zweite Empfehlung für heute. Nichts ist so wichtig wie das, was man eigentlich kann, dass man da seine Ressourcen drauf macht und den Rest so konservativ wie möglich absichern. Sonst bröckelt die eine Baustelle in die nächste rein und alles reißt sich wie so eine Dominosteinherde miteinander und aneinander um. Und das ist hier mein großes Veto bei allen komplizierten Konstrukten, die man eingehen könnte.
Ja, ein Freund von mir, der ist Immobilieninvestor und zwar in Österreich und die finanzieren in der Regel variabel. Und dann eben mit Hebel, ne? Ist ja klar, wenn du Immobilieninvestor bist, dann gehst du ja nicht mit 100% Eigenkapital in die Finanzierung rein oder auch nicht nur mit 30 oder 20 und dein Gegenwert für die Finanzierung ist ja dann, sind deine Immobilien. So, und wenn jetzt dann eine Krise kommt, Zinsen gehen hoch, Werte der Immobilien gehen runter, hast du plötzlich auf dein gesamtes Portfolio einen ganz anderen Kapitaldienst und dem gegenüber steht dann ein viel niedriger Wert deines Portfolios an Assets. Dann gibt's Probleme, ne? Und das kann dir in der Praxis nicht ganz so krass passieren, weil du ja nicht geleveraged bist.
Stefan, ganz kurz. Ich kenne Leute, die haben variabel finanziert. Ich kenne Leute, die haben 21 variabel finanziert und die fingen variabel an mit 0,4, 0,3. Fingen sie an zu finanzieren. Die waren anderthalb Jahre später bei fast 6%. Die hatten, also in Euros, nochmal, dass man sich das mal vorstellen kann, die hatten in Euro, ich habe auch da einen Kunden, der hatte in Euro am Anfang, hatte einen Kapitaldienst gehabt, der war nicht mal 1.000 Euro. Nachher hatte er einen Kapitaldienst gehabt, der war bei 8.000 Euro. Innerhalb von 2 Jahren. Also variabel, Zinsbindung ist eine Sicherheit. Die Sicherheit kostet Geld. Das ist eine kleine Versicherung. 10 Jahre ist eine kleine Versicherung, 15 Jahre, 20 Jahre ist eine kleine Versicherung. Bei niedrigen Zinsen immer machen. Ja. Und der Punkt ist, man wird gierig. Man sagt, okay, variabel, ich bezahle die Versicherungsprämie nicht und dann kann ich das billiger machen. Also da haben sich so viele, ich muss selber sagen, auch ist Asche über mein Haupt. Als wir schon den Podcast gemacht haben, ich habe auch mal eine Finanzierung variabel gemacht, weil es so offensichtlich war, dass es eine schlaue Idee war, eine Immobilienfinanzierung so zu machen. Und das war eine absolut beschissene Idee im Nachhinein. Ne?
Ja, ich hab 15 Jahre Zinsbindung für unsere Immobilie genommen, obwohl das 0,3, glaube ich, gekostet hat in den Zinsen. Aber bei einem Objekt dieser Größe 3% hochgeht, das ist nicht witzig.
Gute Nacht, Marie. Das ist etwas, was dich in die Pleite bringen kann. Da kannst du, also jetzt mal ohne Scheiß, da kannst du nicht mehr gegen anarbeiten. Das ist so viel mehr. Wie soll man das schaffen? Also gerade am Anfang, wo man Cashbedarf hat. Mensch, Stefan, Ich glaube, das war mal eine tolle Folge, wo wir mal ein paar Insights geteilt haben aus Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Vielleicht sollten wir es einmal im Jahr machen. So eine Eduard Zimmermann Gedächtnisshow, Nepper, Schlepper, Zahnarztfänger, so dass wir immer so die neuesten Sachen, die wir so finden. Es gibt ja immer, du schickst mir mal was rüber. Da hatten wir mal verschiedene Firmen. Du weißt, und wir hatten auch mal eine Folge drüber gemacht. Da war so im Aligner-Bereich, wer was macht und wie das negativ für die Zahnärzte ist und so weiter. Vielleicht, wenn die Leute Lust haben drauf, können wir sowas ja mal einmal im Jahr mal machen und sagen, okay, das sind jetzt so die Sachen, die würden wir empfehlen, nicht zu machen. Und hier, Vorsicht, aber hier probiert's mal aus oder so. Ne?
Stimmt, gerne. Können wir machen. Alright.
Stefan, ich wünsche dir einen schönen Feierabend und ganz liebe Grüße an die Techniker, an Alex. Und würde ich sagen, reingehauen und dann bis zum nächsten Mal.
Euch auch schönen Feierabend. Bewertet uns, wenn ihr uns auf Spotify hört, mit 5 Sternen. Schickt diesen Podcast weiter. Und kommt beim nächsten Mal wieder und hört wieder rein, wenn es wieder heißt, Dental Late Night Show. Bis bald. Ciao, ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.